Hallo und herzlich willkommen zu Folge 248 vom Laufen und Leben Podcast. Ja, nicht ganz ohne Stolz gesagt, denn es sind wirklich verdammt viele Episoden geworden über die vielen Jahre. Und heute freue ich mich besonders auf tatkräftige Unterstützung. Was nimmst du eigentlich während des Trainings und den Wettkämpfen zu dir, Anna? Das ist oft eine Frage, die mir gestellt wird und es gibt da natürlich nicht die eine Antwort, denn jeder mag andere Konsistenzen, die einen mögen Gel, die anderen lieber Riegel, die nächsten schwören auf Pulverformen, wie sie ihre Kohlenhydrate und Elektrolyte zu sich nehmen. Ja, und bei mir ist wirklich so, dass ich seit 7 Jahren fast ausschließlich auf Tailwind setze und vor etwa 2 Jahren sind meine letzten Vorräte zur Neige gegangen und da habe ich mich auf die Suche gemacht und bin dabei auf sporthunger.de gestoßen. Dahinter stecken Florian und Jonas, die ich auch vor etwa über einem Jahr im Podcast zu Gast hatte, wirklich 2 ganz tolle Sportler mit einer besonderen Mission, denn sie wählen ihr Produktsortiment extrem sorgfältig aus. Alles wird vorher natürlich auf Herz und Nieren getestet und ihr findet wirklich bei sporthunger.de die Creme de la Creme der Sportnahrung. Auch Bekleidung und Tragesysteme werdet ihr dort finden, wenn ihr wirklich mal auf außergewöhnliche Marken und Firmen setzen wollt. Und exklusiv für euch als Zuhörer dieses Podcasts gibt es auf die nächste Bestellung, die ihr bei sporthunger.de macht, 10% mit dem Code Laufen und Leben 10. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern und schaut bitte auch noch in den Shownotes vorbei, denn da ist nochmal die Folge mit Florian und Jonas verlinkt. Heute habe ich mir direkt mal Notizen gemacht, denn es ist ein bisschen eine umfangreichere Episode, denke ich. Ich weiß ja immer nie vorher, wie lange sowas geht. Ich quatsch einfach mal drauf los und heute geht es vor allem darum, wie du dich mit 7 Tipps fürs Training auf einen 100er vorbereiten kannst, beziehungsweise was so die wichtigsten Prinzipien oder Tipps dafür sind, dass das einigermaßen erfolgreich für dich gelingen kann. Ja, ansonsten geht es vorab mal noch ein bisschen um das Thema Leben, bevor wir dann zum Thema Laufen kommen. Ja, ich muss sagen, dass ich in den letzten Wochen meinen Kaffeegenuss tatsächlich oder meinen Kaffeekonsum etwas eingeschränkt habe. Wir hatten bis vor ein paar Wochen eine ziemlich alte Siebträgermaschine. Ist kein hochwertiges Teil, wie jetzt so ein Barista vielleicht hätte oder ein paar Hobby-Kaffeekonnoisseure, sondern einfach eine Siebträgermaschine, die jetzt auch 5 Jahre alt geworden ist. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, boah, ich brauche unbedingt noch mal einen Kaffee, noch einen Kaffee, noch einen Kaffee. Dazu kommt, dass es einfach doch sehr schwierig hier ist in Tunesien, guten Kaffee zu bekommen. Ich habe oft das Gefühl, dass hier so ein bisschen was rumgepanscht ist, also verschiedene Kaffeebohnen zusammen sind, auch wenn vielleicht draufsteht 100% Arabica. Also ich habe da einfach nie so das Richtige gefunden. Und irgendwie hatte ich immer den Eindruck, boah, ich brauche jetzt noch einen, noch einen, noch einen. Obwohl ich ja doch eher die Kaffeegenießerin bin. Also ich war dann so bei 4 Tassen, 5 eher ganz selten. Das wäre schon das absolute Maximum gewesen. Also bei 4 Tassen im Schnitt war ich und ich wurde immer sehr, sehr müde nach dem Kaffee. Ob das jetzt morgens war oder nachmittags, ich war einfach hundemüde. Das lag jetzt nicht irgendwie an Energielevel allgemein oder PMS oder mangelnder Ernährung oder sonstigem. Wirklich ein Mix wahrscheinlich aus allem. Plus dieser Kaffee, der mir einfach überhaupt gar nichts gebracht hat. Und mein Anspruch ist schon, dass ich einen angenehmen Kick bekomme, ohne dabei jetzt total zu überdrehen. Ja, das habe ich mir vor ein paar Wochen oder habe ich uns, mein Mann und mir, eine Nespresso-Maschine gekauft. Und seitdem ist das was ganz Besonderes geworden, weil wir eben auch achtsam mit den Kapseln umgehen wollen. Es ist einfach auch eine kleinere Investition und es bringt so eine weg von dieser Verschwendung. Noch ein Kaffee, noch ein Kaffee, noch ein Kaffee. Also ich überlege mir mittlerweile genau, wann trinke ich jetzt meine 2 Tassen? Und dadurch, dass es so vollmundig, sage ich jetzt mal, im Geschmack ist, taugt mir der erste Kaffee morgen schon ein paar Stunden. Und dann trinke ich meistens am späten Vormittag noch einen Cappuccino mit diesem schönen Milchschäumer, den man dazu kaufen kann und bin dann total happy, gehe auswärts gar keinen Kaffee mehr trinken, weil man sich wirklich schnell verdirbt. Also die Kapseln haben einfach einen ganz tollen Geschmack. Klar, ist so eine Sache von Umwelt natürlich auch wieder. Da kann man jetzt natürlich viel schreien und diskutieren. Ich stehe aber dazu, dass ich einfach total auf dieses clean Kaffeemachen stehe, wo ich kein Rumhantieren habe mit irgendwelchen Siebträgern, die man ständig sauber machen muss und wo so viel Fummeln ist an der Maschine. Das mag ich gar nicht. Und es klappt einfach so gut mit dieser Maschine. Ich bin total happy und mein Kaffeegenuss, der es tatsächlich geworden ist, mehr als Kaffeekonsum vorher oder Kaffeesuchten, hat sich wirklich total schön entwickelt und mir taugen zwei Tassen einfach total. Also ich habe gar nicht mehr das Gefühl, ich muss jetzt danach nachlegen und nochmal, 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 sondern dass ich total zufrieden bin, wenn ich meine zwei Tässchen trinke. Und sollte ich dann nochmal einen dritten nehmen, ist es dann oft so ein Gefühl von, oh, der war jetzt eigentlich gar nicht nötig. Das ist so ein bisschen so über den Punkt drüber. Also da achte ich einfach jetzt ein bisschen besser drauf. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt zwei Tassen weniger am Tag jetzt gesehen auf ein paar Wochen den riesen Unterschied machen. Das Thema Kaffee war hier schon ein paar Mal in diesem Podcast auch ein Thema. Ich bilde mir jetzt auch nicht ein, dass ich besser schlafe oder durchschlafe mehr oder ausgeruhter bin. Es ist für mich einfach mehr zu einem Genussmittel geworden, denn ein Suchtmittel. Und das finde ich eigentlich einen schönen Effekt. Ja, dann geht es um das Thema, was habe ich jetzt hier in meinen Notizen? Ich musste mir tatsächlich mal ein paar Notizen machen zum Thema kleine Lifehacks, Hashtag Lifehacks. Ich habe neulich einen Podcast gehört mit einer der weltbesten Seglerinnen, Susanne Bücke heißt sie, glaube ich. Die war in einem tollen Podcast zu Gespräch und erzählte dann so ganz nebenbei, ja, dass sie sich in ihrem Telefon, in ihrem Handy die Einstellungen ja, bedient hätte, wo sie festlegt, wann sie Auszeiten nimmt. Und dann dachte ich, Mensch, da habe ich ja noch nie so richtig nachgeschaut und entdecke dann in meinem iPhone, klar, da gibt es diese Fokuseinstellung, wie genial ist das denn? Ich bin seit ewigen Jahren nur noch iPhone-Userin, aber habe das nie auf dem Schirm gehabt. Und ich habe jetzt tatsächlich heute dann direkt eine Einstellung gesetzt, dass ich zwischen 10 und 15 Uhr nicht für die meisten meiner Kontakte erreichbar bin. Ich habe nur meinen Mann, meine Kinder und meine Mutter in der Liste der Leute, die mich erreichen können, telefonisch oder per Nachricht. Ich finde es einfach auch okay, wenn man sagt, okay, für diese Leute ist man erreichbar. Und finde es jetzt eine total geniale Sache. Man kann dann immer noch einstellen, wie der Bildschirm aussehen soll. Der dunkelt sich dann ab um 10 Uhr. Und ich bin im Kopf dann heute schon ein bisschen entspannter gewesen. Ich habe auch die ganzen Apps quasi damit reingenommen. Instagram, LinkedIn, WhatsApp, einfach alles, was mich erreichen kann, weil ich einfach merke, ich habe gar keinen Bock, ständig erreichbar zu sein. Warum muss ich denn ständig erreichbar sein? Und da beobachte ich jetzt einfach mal die nächsten Wochen, wie sich das auswirkt, was es überhaupt macht. Vielleicht bin ich ein bisschen konzentrierter, effizienter unterwegs. Vielleicht kriege ich meine Arbeit irgendwie schneller weggeschafft, weil ich doch auch teilweise wirklich sehr abgelenkt bin oder mich ablenke selber. Das machen ja nicht andere, sondern ich mache das ja selber. Und bin jetzt einfach mal gespannt, was diese kleine Einstellung bewirkt. Und man kann natürlich da die Tage einstellen, die Uhrzeiten, man kann verschiedene Zeitabschnitte am Tag einstellen. Ich probiere es jetzt einfach mal mit einem relativ großen Zeitfenster, weil ich so zwischen 10 und 15 Uhr schon meine Hauptarbeitszeit habe, wo ich noch gut Energie habe, wo ich so im Flow bin. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere es jetzt mal aus. Und die Menschen, die mir dann schreiben in der Zeit, das reicht auch, wenn man dann noch am Abend da antwortet oder einen Tag später oder zwei später. Also ich möchte einfach nicht mehr ständig erreichbar sein. Da möchte ich noch darauf hinweisen, dass es bald auf runtimes.de, einer richtig tollen digitalen Plattform, einem digitalen Läufermagazin, ein Interview mit mir geben wird. Ich verlinke auch schon mal jetzt auf Runtimes in den Shownotes. Schaut da mal vorbei. Es gibt auch einen echt genialen Podcast, die beiden Ladies haben. Und ich finde, die machen ihre Arbeit echt gut. Die beleuchten Themen im Detail, haben interessante Gesprächsgäste. Also auch da, ich bin ja so frei von Competition. Wer ist besser? Wer nimmt mir irgendwas weg? Sondern denke mir einfach, hey, wenn es irgendwas Cooles gibt oder etwas gibt, was andere vielleicht sogar noch cooler machen als ich selber, dann teile ich das, weil ich einfach daran glaube, dass man immer die richtigen Menschen erreicht, die zu einem passen. Ob das jetzt im Coaching ist oder auf dem Podcast. Also nicht jeder muss sich ja diesen Podcast hier anhören. Also auch da gerne mal vorbeischauen. Ja, dann ist mir noch was in die Quere gekommen, so aus dem Leben, und zwar ein bisschen was Banales, was ich aber doch wichtig finde, mal anzusprechen. Und zwar hat mich jemand auf LinkedIn mit einer persönlichen Nachricht kontaktiert und hat da so ein Laufprojekt, was im Herbst wohl irgendwie startet. Ich habe es nur überflogen, weil ich gleich gemerkt habe, das ist ja gar nicht mein Thema. Hat auch eine ne sehr nette Ansprache gemacht, also das ist sowieso dieser Kodex auf LinkedIn ist einfach natürlich ein ganz anderer als auf Instagram oder Facebook, wo man ständig irgendwie so eine Art Hate Speech auch hat oder Shaming oder wie man das auch auf Neudeutsch heutzutage nennt. Bei LinkedIn ist einfach noch eine andere Etikette und das finde ich halt ganz gut, obwohl ich sehr wenig aktiv da bin. Nichtsdestotrotz, also kam diese Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, an diesem Moor-Projekt mitzumachen. Und Moor ist ja wirklich so weit weg wie der Reissack in China für mich. Also Weder kenne ich mich mit Mooren aus, noch habe ich einen Bezug zu Mooren, noch irgendwas. Und das fand ich dann so ein bisschen schade, dass das wie so eine Sammelnachricht war, die dieser Kontakt halt an seine ganzen Kontakte schickt. Und dann eben noch so einen kleinen Nebensatz, ja, ist ja toll, was du machst, wo ich denke, ja, okay, also für die Blumen, auf die Blumen kann ich jetzt verzichten. Hab dann auch wirklich mir jetzt mal gedacht, dass ich einfach Leuten viel ehrlicher begegnen möchte. Das ist so mein kleiner Vorsatz auch. Und einfach direkt sagen möchte, was ich denke, wo es angebracht ist. Also manchmal lohnt sich es auch einfach, seine Gedanken oder Worte, die man sagen möchte, kurz mal runterzuschlucken oder auf einen anderen Tag zu legen. Also nicht jedem muss man irgendwie unverblümt die Meinung ins Gesicht pusten. Aber ich finde, gerade bei sowas, wo man angeschrieben wird, ist einfach erstmal eine Wertschätzung wichtig. Okay, danke, dass du mich kontaktierst. Klingt ja interessant. Aber hey, by the way, es ist überhaupt nicht mein Thema. Es ist so weit weg von meinem Thema mit Wüste, mit Trail, mit allem, was ich lebe. Und dann hat die Person tatsächlich sich auch nochmal gemeldet und meinte, oh, das tät ihm aber leid und er wollte jetzt nicht nerven und davon war ja gar nicht die Rede. Aber er sollte doch wissen, dass man sich doch lieber mal erkundigt, was die Leute machen. Da ist jemand auf dem Profil, schreibt einfach eine Nachricht, anstatt sich einfach mal 5 oder 10 Minuten Zeit zu nehmen und zu gucken, passt das überhaupt, wenn ich die Person zu diesem Thema, in dem Fall Moor, anschreibe? Und wenn man auf meinem LinkedIn-Profil unterwegs ist, sieht man gleich, dass ich mit Mooren überhaupt gar nichts zu tun habe. Also es ist interessant, dass es vielleicht für andere sein kann. Ich kann jetzt nicht irgendwie ein Spendenprojekt unterstützen und dann euch hier über Moore erzählen. Das ist ja völlig unglaubwürdig. Und das stört mich manchmal so an diesem Social-Media-Ding, wenn jemand so, egal wie, sein Ding so durchdrücken will und einfach mal alle anschreibt und dann zwar nett bleibt, aber da so keine Substanz dahinter ist oder sich nicht mit der Person auseinandergesetzt hat. Und dann wollte der mit mir noch persönlich sprechen und telefonieren. Da habe ich gedacht, nee, also thank you very much. Ich wünsche dir alles Gute. Und ja, wollte ich einfach mal so sagen, dass man sich doch wirklich bemühen sollte, auch was über die Person, die man anschreibt, rauszufinden, dass man einen Bezug hat. Also finde ich wichtig heutzutage. Ja, dann gibt es noch News von der Laufzeit. In der Laufzeitschrift Laufzeit ist jetzt der Teil 2 meines Salzsee-Projekts erschienen. Wahrscheinlich ist es auch für viele von euch schon wieder alter Tobak. Ich sage es trotzdem dazu und ich freue mich, dass ich jetzt eine regelmäßige Autorin dort sein werde. Habe ich mich total gefreut, hat ein tolles Gespräch mit einer der Redakteurinnen letzte Woche. Und freue mich, dass ich jetzt im Rahmen meiner Ausbildung zur Journalistin, die ich jetzt seit Dezember ja mache, online und die auch sehr intensiv ist stellenweise, mich da so ein bisschen ja auch verwirklichen kann, weil ich einfach das Schreiben mag, das liegt mir und ich verkrieche mich einfach gerne hinterm Laptop und mache so mein Ding im stillen Kämmerlein und da kommt mir journalistische Arbeit, Recherchieren und Schreiben total gelegen. Und diese Ausbildung, die ist tatsächlich auch sehr anerkannt, ist von der Deutschen Journalistenakademie. Und ich bin einfach mal gespannt, wo der Weg hinführt. Also das Ziel steht, diese Ausbildung abzuschließen. Ich merke auch, dass mir so Prüfungssituationen, Multiple-Choice-Prüfungen online und auch Schreibwerkstätten, die ich jetzt noch vor mir habe, 4 Stück zu bestimmten Themen, überhaupt kein Spaziergang im Park sind. Also ich habe mich sehr lange nicht mehr irgendwelchen Prüfungsgeschichten, Situationen ausgesetzt und merke da schon, dass ich da auch Versagensängste habe. Also jetzt nicht solche Ängste, die mich nachts wach halten, aber so Momente der Unsicherheit, wo ich merke, oh Mensch, ich hoffe, ich packe das, ich hoffe, ich schaffe das, ich hoffe, ich fliege da jetzt nicht durch. Also ich habe gar nicht den Anspruch, da jetzt immer eine 1-0 rauszuhauen. Die Note ist mir wurscht, ich will das bestehen, weil ich denke, Noten sagen nichts immer über die Kompetenzen von jemandem aus. Also es kommt ja auch aufs Thema drauf an oder auf, ja, auf das Thema jetzt in dem Fall der Schreibwerkstätten. Und nicht jedes Thema liegt mir da, man muss trotzdem durch. Und deswegen habe ich da nicht so den Anspruch, jetzt überall in jedem Themengebiet dieser Ausbildung da eine 1-0 runterzuleiern. Also dafür war ich auch nicht so eine gute Schülerin und bin jetzt nicht so die Oberlernerin. Aber ich muss mich da einfach reinfinden. Ich habe ein Jahr Zeit. Jetzt liege ich gut in der Zeit. Ich möchte auf keinen Fall Druck haben, mir selber Druck machen oder das irgendwie ewig weit rausschieben. Ich will ja auch am Ball bleiben. Es macht auch Spaß, sind interessante Sachen, die ich da lerne und mein Handwerk einfach so ein bisschen mehr beherrschen möchte. Also, das in dem Rahmen der Laufzeit und der Journalismusausbildung. Jetzt habe ich hier noch etwas. Ja, genau. Es gibt bald die Möglichkeit, dieses Retreat vom letzten Jahr in Tunesien, Tauchen, Laufen und Kameltrekking, diese Kombi, die wir hier im November mit ein paar Frauen gemacht haben, Geht weiter. Und zwar bieten Juanita, meine kanadische Freundin, die für das Kameltrekking verantwortlich ist, bieten wir an, in Gruppen ab 4 Leuten, auch Männer, also sprich Paare oder alleinreisende Männer und Frauen, egal wer, einfach wer Bock hat, ist willkommen, bieten wir diese Wochen an. Und zwar gibt es keine fixen Termine, sondern der Termin wird festgelegt, wenn sich die erste Person anmeldet und sagt, hey, ich habe da Bock drauf, ich habe Zeit vom 13. bis 20. September, nur als Beispiel. Und dann richten wir uns danach ein. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, als ich es bisher kenne. Bin aber sehr offen dafür, was Neues auszuprobieren, ob das so funktioniert, weil die Juanita einfach da jahrelange Erfahrung hat. Und da setze ich einfach ja auf diese Art von Referenz, dass das vielleicht auch hinhaut. Also, sobald ich also weiß, wann da schon mal ein Datum feststeht oder jetzt ihr vielleicht sagt, oh cool, da habe ich Bock drauf, da und da habe ich noch Urlaub, ich melde mich mal an, dann wäre das die erste Anmeldung und der erste Anmelder, die erste Person bestimmt quasi das Datum. Natürlich erfordert das eine gewisse Flexibilität, aber die habe ich ja und von daher bin ich gespannt, was daraus noch so entsteht. Ja, also das Retreat geht dann eine Woche, ist dann erstmal hier in Madeira mit 4 Tagen oder 3 Tagen laufen und tauchen oder auch nur schwimmen und schnorcheln, wie man möchte, im kleinen Rahmenprogramm. Und dann geht es in die Wüste, 3 Tage Kameltrekking, was recht anspruchsvoll ist. Und dann geht es wieder zurück nach Madeira für einen weiteren Lauftag und ja, Hammam und alles, was dabei ist. Das volle Programm gibt es dann auch bald auf meiner Webseite, verlinke ich dann entsprechend, wenn es dann soweit ist in den nächsten Tagen, das schon mal zur Info. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Laufen. Leben hatten wir, jetzt kommt Laufen. 7 Tipps fürs Training auf einen Hunderter. Ich laufe ja Ende September in der Wüste, in der Sahara, in Tunesien, den Ultra Mirage 100 Kilometer Lauf, Ultramarathon. Ich bin ja vor 1,5 Jahren den 52er gelaufen, habe den ja mit dem Streckenrekord, der inzwischen auch zum Glück eingestampft wurde von einer hervorragenden marokkanischen Läuferin. Bin ich da gelaufen und bin über mich hinausgewachsen und habe gemerkt, jawohl, also 50, 60, 70 Kilometer kannst du dir so einigermaßen mit nicht so viel Trainingsaufwand aus der Hüfte schwingen, auch wenn es dann natürlich immer noch ein bisschen wehtut. Aber 100, das ist schon was, wo ich merke, da zieht es mir auch so ein bisschen die Schuhe aus. Auch was die Trainingsgestaltung anbelangt, was das Ganze drumherum anbelangt, da muss an so einem Tag einfach so viel passen. Und ich merke, dass ich natürlich, um das Ziel zu setzen, Outcome fokussiert bin und dann aber auf den Weg dahin gehe. Also mein Outcome soll sein, mich in den Top 3 zu platzieren. Also ich trete generell bei Wettkämpfen an, wenn ich sagen kann oder wenn ich mich bereit fühle zu sagen, ich habe Bock drauf, was zu reißen. Ich liebe das einfach, mich auch zu messen und anzustrengen. Und es geht ja teilweise auch wieder so ein bisschen der Trend in Richtung weniger kompetitiv sein, eigene Projekte machen. Man kann ja beides machen. Man muss ja nicht das eine ausschließen und sagen, ich bin nur so oder so. Letztes Jahr habe ich auch mein eigenes Projekt gemacht und jetzt habe ich ja wieder Bock auf eine Competition. Ich habe da richtig Bock drauf. Und da ist erstmal für die Zielsetzung, Motivation, das Outcome wichtig für mich. Was es dann wird, das sieht man dann an dem Tag Ende September. Aber das Outcome bringt mich dann zurück auf Start, wo ich jetzt stehe, und lässt mich den Weg beginnen. So. Und dann habe ich auch nicht bei jedem Training im Blick, oh, ich muss jetzt aber Platz Top 3 hier machen, sondern ich konzentriere mich aufs Training und habe Freude daran. Aber das Ziel, das hochgesteckt ist, macht schon mal die erste Flamme sozusagen aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie verständlich genug ist. Also, es gab ja auch eine Folge mit Michelle Ufer in diesem Podcast, wo es eben um Outcome-orientiertes oder Prozesse geht oder um die Prozesse an sich geht, wo man wirklich den Weg auch mitnimmt. Und das eine schließt das andere nicht aus. Also, ich finde, es braucht halt erstmal das Outcome, das konkrete Ziel. Will ich nur finishen? Oder will ich im Tageslicht finishen? Das ist ja auch eine Möglichkeit, bei so einem Wüstenlauf das zu sagen. Oder bei euren eigenen Läufen, die ihr macht, könnt ihr das auch ja für euch festlegen. Aber es sollte schon was sein, was euch einfach ein bisschen die Schuhe auszieht. Also nur zu sagen, ich will halt irgendwie durchkommen, okay. Aber da kann das Training dann vielleicht schon manchmal leiden. Also weil dann kann man auch sagen, okay, dann schenke ich mir jetzt die ein oder andere Einheit. Oder ach komm, ich will ja eh nur finishen. Dann mache ich jetzt halt den längeren Lauf ein bisschen kürzer. Also da kann der Kopf schon einige Tricks auch wieder parat halten. Deswegen nehmt euch ein Ziel, was euch die Schuhe etwas auszieht. So, also die 7 Tipps sind jetzt wie folgt. Ich gucke jetzt hier auf meinen Spickzettel in den Notizen im Laptop. Eine Grundstruktur natürlich erstmal aufbauen. Ich würde jetzt nie mich für einen Hunderter anmelden, wenn ich jetzt nicht schon die letzten Monate oder überhaupt die letzten Jahre solide Training in den Beinen hätte. Ja, von den Bergen schleppe ich das natürlich auch immer noch mit, diese 100.000 Höhenmeter während der Zeit in Garmisch. Und jetzt hier dieses flachere Laufen ist insofern manchmal anstrengender, weil ich ja nicht wie am Berg immer wieder auch Gehpausen habe, wo ich dann Speedhiking mache und mein System oder meine Muskeln auch entlaste, sondern hier im Flachen ist halt immer nur Laufen, Laufen, Laufen. So. Und das hat halt schon für mich in der Grundschnelligkeit wirklich jetzt einen Unterschied gemacht. Ich merke das richtig, wie meine Grundschnelligkeit sich um einiges verbessert hat, noch im Gegensatz zu vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren oder sogar vor einem Jahr, noch im Winter da vor einem Jahr. Und das ist einfach sehr schön. Also man sollte auf jeden Fall eine Grundstruktur mitbringen, die man im besten Fall schon, wenn man sich 5, 6 Monate vor Beginn eines Hunderters jetzt in dem Fall entscheidet, so einen zu machen, sollte man schon die Monate davor einen gewissen Grundrahmen gelegt haben. Sprich, schon ein paar Kilometer pro Woche in die Beine bekommen haben, auch insgesamt eine Lauferfahrung mitbringen und sich nicht blauäugig einfach für einen Hunderter anmelden, wenn man denkt, cool, das will ich auch mal machen, das machen auch meine Freunde, sondern wirklich bei sich zu bleiben und zu gucken, ist das denn realistisch oder birgt das einfach zu sehr die Gefahr, dass ich da unterwegs mich verletze oder einen Burnout habe oder sonst was. Dann sollte natürlich die Grundstruktur 80-85% auf Easy Runs, also den lockeren Wohlfühlläufen, den nenne ich es auch sehr gerne im Coaching, basieren, denn diese Wohlfühlläufe, die tragen einen dann ja später auch. Die sorgen einfach für eine gute, solide Grundlagenausdauer. Die sollen auch nicht stressen. Die sollen irgendwie eher Lust machen auf mehr. Und darum geht es ja auch, weil diese Grundlagenausdauerläufe, die sind einfach das Gros im gesamten Paket eines Trainings für einen Hunderter. Im Grunde auch für andere Läufe, für andere Distanzen. Und für einen Hunderter noch wichtiger, weil wenn ich mich da schon verausgabe oder einfach keine Freude dran habe, weil ich immer irgendwie am Limit laufe, machen ja auch viele, die laufen, schnüren sich die Schuhe, laufen los, Vollgas oder gar nichts so. Da kann man natürlich keine Grundlage aufbauen. Also man sollte wirklich an dieser Foundation extrem gut arbeiten, am besten mit einem kleinen Vorlauf noch. Das zweite ist, den Long Run nicht zu langsam zu gestalten. Also wenn man jetzt so nach den Pulszonen geht, würde ich den Long Run, wenn man das schon mal für sich ausgewertet hat, in Zone 2 machen und auch mal in Zone 3 reingehen. Also sogar sollte man. Also viele machen die Long Runs und da kommen wir dann schon zu diesem blöden Bullshit, den so viele noch praktizieren, wo ich gar nicht mehr hinschauen kann, wo sich mir nur die Nackenhaare aufstellen, wenn ich das höre, dass man wieder diese 35 Kilometer Long Runs machen soll, im Marathontraining am besten schon, im Trailrunning dann seine 5 Stunden Trailruns macht. Ich meine, da stecken die wenigsten Leute weg. Ich habe das hier schon öfters angesprochen, können auch in meinem Buch nachlesen oder nochmal in anderen Podcast-Folgen. Möchte jetzt nicht wieder drauf eingehen. Fakt ist, den Long Run nicht zu langsam zu laufen, im irgendwie Ultra-Fettverbrennungsmodus Zone 1, wo man einfach nur rumschleicht und sich dann irgendwie die Haxen müde läuft und danach denkst du, boah, jetzt bin ich aber K.O., muss erstmal aufs Sofa, sondern den auch ein bisschen knackiger zu gestalten, so mit 10, 15 Minuten mal in den dritten Gang schalten, sprich in Zone 3 laufen, in der intensiven Grundlagenausdauer und da mal sich so ein kurzes bisschen rauszubewegen. Das ist also auch wichtig, wirklich den Long Run nicht zu langsam und nicht zu lang zu machen. Selbst für einen Hunderter werde ich im Training in einem einzigen Lauf, also pro Lauf, nicht länger wahrscheinlich als 30 Kilometer laufen. Ich mache dann die sogenannten Back-to-Backs, das ist Tipp Nummer 3, habe ich auch schon sehr oft besprochen. Manchmal ist Wiederholung einfach gut, dass irgendwas einsackt und es einem plötzlich klar wird. Deswegen sage ich es jetzt nochmal. Der Back-to-Back-Run ist einfach so im Grunde so ein Sandwich-Lauf an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen, 2, 3 oder 4, je nach Distanz, die man dann im Wettkampf laufen möchte, wirklich bis zu 75% der Distanz mal zu laufen. Das würde bedeuten, ich könnte jetzt im Training an dem einen Tag jetzt, je länger ich da auf mich das Ziel vorbereite, nicht jetzt schon zu dem Zeitpunkt, aber die letzten 8 bis 10 Wochen würde ich sowas machen und sagen, okay, da habe ich jetzt den Tag zum Beispiel Freitag mit 30 Kilometern, am nächsten Tag 25 oder ich mache 32, 33, am nächsten Tag 25 oder 23 und haue dann nochmal einen drauf, dass ich roundabout auf 70 bis 75 Kilometer komme. Also dass ich echt in so eine richtige Ermüdungsbelastung reingehe, was auch wahnsinnig viel Resilienz aufbaut, gerade mental auch, weil man sich einfach viel schlechter aufraffen kann, wenn man an mehreren Tagen auf ermüdeter Muskulatur läuft und auch dann mental merkt, boah, eigentlich habe ich keinen Bock gerade. So, dann rafft man sich auf und merkt, dass man einfach andere Ressourcen in sich anzapfen kann. Und das ist eben so wichtig. Also Back-to-Back-Sessions. Das dritte ist natürlich Ernährung. Also immer wieder höre ich eben von Leuten, ich beziehe mich jetzt eher auf Frauen, weil ich das hier für Frauen auch mehr ansprechen möchte als für Männer. Ich weiß, dass viele Männer die Nüchternläufe machen, sollen sie auch weitermachen, wenn sie da gut damit fahren. Ich sage nur zu uns Frauen, oder für uns Frauen sprechend, Nüchternläufe sind absoluter Bullshit, kann man sich einfach wirklich streichen, sondern eher darauf achten, dass man vorher Energie zu sich nimmt. Ob das jetzt eine Stunde, 2 Stunden vorher irgendwie eine leichte Mahlzeit ist, irgendwas, was im Magen ist, ja, was leichte Kohlenhydrate sind. Da geht es einfach mit einer anderen Grundlage in den Lauf. Und wir Frauen haben einfach ein anderes System, allein durch unseren Zyklus. Und ich rede jetzt auch eher von den Frauen, die noch einen Zyklus haben. Wechseljahre kann ich jetzt nicht beurteilen, wie sich da das Laufverhalten oder die Energielevel ändern. Das ist auch sehr individuell natürlich. Also, angenommen, man hat jetzt wirklich regelmäßig seine Periode, würde ich nie, nie, niemals einen nüchternen Lauf machen. Und sondern wirklich mich ein bisschen aufladen vorher, dann los. Also ich esse zum Beispiel oft eine Stunde vorher so ein größeres Stück Vollkornbaguette mit Butter und Marmelade und laufe dann 1 Stunde, 1,5 Stunden später los. Und gerade gestern war es jetzt so, da habe ich nochmal dreimal 1 Kilometer in den längeren Lauf eingestreut, habe ich richtig gemerkt, wie der Pfeffer einfach da war. Also wie die Energie da war. Und das kann man auch nicht sich irgendwie dazu reden oder dazu erfinden. Das sind einfach physiologische Prozesse in der Energiebereitstellung im Körper, wenn ich Nahrung zuführe. Und das ist einfach totaler Quatsch und degradierend und tut gar nichts Gutes, wenn man diese Nüchternläufe macht. Und damit muss man einfach mal aufhören. Also das muss man einfach mal mehr verbreiten. Das macht mich auch echt kirre, wenn ich das immer wieder lese, diese lahmen Nüchternläufe. Am besten noch 35 Kilometer auf nüchternen Magen laufen. Das ist super, natürlich nicht. Also achtet drauf, euch wirklich gut zu versorgen vorher und auch natürlich danach das Golden Window, also die ersten 30 bis 45 Minuten nach einem Lauf zu nutzen, um aufzufüllen. Wenn es jetzt ein Easy Run war, reicht eine kleine Banane. Wenn es jetzt ein fordernderes Intervall war oder ein längerer Lauf, natürlich entsprechend schon entweder eine flüssige Mahlzeit im Mixer gemacht mit einer Banane, ein paar Datteln und Proteinpulver oder ein bisschen Milch, je nachdem. Oder halt eine Mahlzeit, die man dann schon hat. Also da achte ich immer drauf. Also ich versorge meinen Körper. In 9 von 10 Fällen, manchmal vergesse ich es auch wirklich einfach, bei 9 von 10 Fällen versorge ich mich gleich nach dem Lauf und dann beziehungsweise nach der Dusche. Also da warte ich jetzt nicht ewig und 3 Tage. Auch wenn ich keinen Hunger habe, ich schiebe es mir einfach rein, weil ich weiß, damit helfe ich meinem Körper schon mal wieder in der Recovery für den nächsten Lauf. Und darum geht es ja. Wie fit bin ich für den nächsten Lauf und nicht nur für den Lauf, den ich gerade gelaufen bin? Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt eben besagten Lauf von gestern, 14, knapp 15 Kilometer laufe, dreimal einen Kilometer einstreue, da richtig Gas gebe und dann liege ich in der Ecke, weil ich mich nicht genau oder gescheit versorgt habe. Das bringt einfach nichts. Also das ist keine Fitness. Die Fitness ist, wie schnell stehe ich von diesem Lauf wieder auf und kann mich wieder hinstellen und wieder laufen. So. Am nächsten Tag, dann meine ich jetzt natürlich nicht 1 Stunde später. Ich meine natürlich immer auf die nächste Session am nächsten und übernächsten Tag bezogen. Ja, Tipp Nummer 5 müsste das sein. 5 oder 6. Ja, ich gehe sie gleich eh nochmal durch. Stabi und Core. Und zwar spezifisch. Immer wieder ist es so wichtig zu betonen, laufspezifisches Stabi- und Core-Training zu machen. Es bringt einfach nichts, irgendwelche Sachen nachzutun auf YouTube, außer man will sich ablenken und beschäftigen, kann man das gerne machen. Aber es ist viel besser, sich auf laufspezifische Übungen zu fokussieren. Was bringt mich weiter? Sprich, mit der Kettlebell, Medizinball und einer Langhantel, die ich mir hier zu Hause als kleines Minigym aufgebaut habe, kommt man schon sehr weit. Auch mit dem eigenen Körpergewicht. Also die dynamischen Planks zum Beispiel, auch nicht diese Stand-Planks da, diese statischen. Was bringt mir das da, zu mir jemandem zu zeigen, dass ich dreimal 1 Minute die Plank halten kann? Es bringt einfach nichts. Also dann einfach dynamisch schon mal in die Seitenplank gehen, Ellbogen und Knie zusammenbringen oder einen Arm unter der Schulter durch, unter der Brust durch. Also da einfach ein bisschen kreativ werden und möglichst dynamische, flowige Core- und Stabi-Übungen machen. Natürlich die Lunges nach vorne und zur Seite, auch mal mit Band, die Bicycles mit Medizinball oder ohne, auch mit oder ohne Band, den Pickup mit der Kettlebell. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Varianten. Es müssen auch nicht 20 verschiedene Übungen sein, da reichen 5 oder 6. Aber die Regelmäßigkeit, Consistency, macht es halt hier auch wieder aus. Wie übrigens auch im Grundlagentraining, Consistency is key. Und das habe ich nicht erfunden, das kommt von alten, jahrzehntealten Prinzipien von Lauftrainern. Also ich erfinde ja eh nichts neu. Ich sage nur, was welche Essenz immer wieder zeigt, dass es funktioniert aus all diesen Methodiken. Ja. Das letzte ist, dann wäre das schon Tipp Nummer 7, Rennen auswählen nach Gegebenheiten. Sprich, also wirklich Wettkämpfe oder auch Projekte. Ich rede jetzt hier wirklich von beiden, ja? Jemand, der keinen Bock auf Wettkämpfe hat, auch fein. Kann einfach sagen, ich habe vielleicht Bock, mal meine Stadt zu umrunden oder von A nach B zu laufen. Whatever, es ist ja wurscht. Das Ding ist das Gleiche, der Punkt bei diesem Tipp Nummer 7. Projekte oder Rennen danach auszuwählen, wie die eigenen Gegebenheiten vor Ort sind. Also ich habe ja 2019 als Schlussläuferin den Tar begleitet und was ich da gesehen habe, hat mir manchmal wirklich die Tränen in die Augen getrieben, wenn ich gesehen habe, wie die letzten Grüppchen hinten gelaufen sind. Ich musste hinter den letzten sein, mit einer anderen noch damals, die da auch abmarkiert hat und da waren wir teilweise im langsamen Gehschritt unterwegs und haben wirklich das Krepieren der letzten Läufer gesehen und das war jetzt auch kein Laufen mehr. Also das war einfach nur noch irgendwie 3 Kilometer die Stunde oder weniger. Und da sage ich einfach, wer einfach da wirklich in dem Bereich unterwegs ist, der sollte sich auch nicht für ein Tar anmelden. Beziehungsweise oft sind es dann auch Leute, das habe ich auch oft gehört schon, die dann aus dem Flachen kommen und denken, sie müssen das mal machen, weil das ist doch dieser tolle Lauf und bekannt und whatnot. Also einmal mitgemacht, been there, seen it, done it. Und beachten aber gar nicht, was das eigentlich bedeutet für den gesamten Apparat und krepieren dann wirklich halb. Also, was ich damit meine, ist einfach zu gucken. Es wäre jetzt genauso verwegen, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt wieder so einen Ultratour Monte Rosa, ja, mit 7000 Höhenmetern wie 2018 und laufe jetzt 100 Kilometer durch das Hochgebirge. Kann ich machen, aber ich werde wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit mich irgendwann total verletzen, komplett eingehen und ich werde es einfach nicht mehr aus den Beinen rausholen, weil ich mich hier, wie ich jetzt hier lebe und wo ich jetzt hier bin und die paar Ausflüge nach Deutschland, klar, da habe ich dann mal wieder Berge und Trails oder Hügel. Mittelgebirge, aber das Gros meines Trainings ist einfach nicht das Gelände. Dann kann ich mich für sowas auch nicht anmelden, beziehungsweise hat das einfach ein Risiko. Also deswegen die Sachen, die man auch vor Ort hat und lebt, habe ich auch gerade im Coaching eine Kundin, die sich eben auf ein eigenes Projekt vorbereitet und die genau das im Training auch trainieren kann, was sie dann spezifisch bei ihrem Projekt auch erwartet. Und darum geht's, das meine ich damit. Also Rennen sowieso nicht danach auszuwählen, was ist gerade Trend und hip und was schreiben Zeitschriften, was man mal gemacht haben sollte, sondern wo zieht's euch denn hin? Ja, wo fängt euer Herz an zu schlagen? Ob das ein kleines Event ist, irgendwie gemeinschaftlich organisiert von einer Gruppe Lauffreunden oder ob es jetzt ein Riesenevent ist, ja wurscht. Die Sache ist die gleiche. Es muss einfach eure Flamme dafür brennen. Und es muss eine gewisse Gegebenheit da sein. Also selbst wer im Flachland wohnt, klar, es gibt so viele Mittelgebirge in Deutschland, da kann man schon mal schnell hinfahren, aber das Gros des Trainings sollte einfach schon dem Terrain dann ähneln, was ihr dann bei eurem Wettkampf vorfindet. So, und da bringt es einfach nichts, sich für so ein Tar anzumelden mit 16.000 Höhenmetern, wenn ich aus dem Flachland komme. Also da sind mir wirklich Stories untergekommen. Das tut einem dann weh. Und ja, es bringt dann einfach nichts. Da tut ihr euch keinen Gefallen damit. Also die 7 Tipps nochmal durchgelaufen. Grundstruktur aufbauen, 80 bis 85% der Läufe im Easy Running Wohlfühlbereich, den Long Run nicht zu langsam laufen und auch nicht zu lang. Die Ernährung vor allem vor dem Lauf und danach das Golden Window nutzen. Tipp Nummer 4, die Back-to-Back-Läufe mit bis zu 75% der angepeilten Wettkampf- oder eigenes Projektdistanz laufen und sich nicht kaputt machen mit 5 Stunden Trailläufen, wenn man sich eigentlich nur auf 35 Kilometer im Wettkampf vorbereitet. Also da gibt es ja auch die wildesten Sachen. Back-to-back einfach Sandwichläufe, die eure Resilienz und so vieles andere positiv trainieren. Tipp Nummer 5, Stabi und Core laufspezifisch bleiben. Tipp Nummer 6, die Rennen, wie gerade schon gesagt, auswählen nach Gegebenheiten, die ihr auch bei euch zu Hause überwiegend habt. Ja, Tipp Nummer 7 zum Schluss. Der ist mir tatsächlich jetzt gerade untergegangen, deswegen hier nochmal oder überhaupt angesprochen. Das Leben nicht vergessen, nicht zu so festbeißen, alles unterordnen wie verrückt. Das habe ich auch viele Jahre gemacht früher und habe dann fast den Sport an Nummer 1 gestellt und habe davon aber nicht gelebt oder war auch nie Profi, würde es auch nicht wollen, denn Man nimmt sich selber dann so wahnsinnig ernst. Also Ziele sind toll, Training ist toll, aber hey Leute, es sollte doch wirklich einfach ein Spaß bleiben zum überwiegenden Teil und ein Lifestyle und nichts, wo man sich stressen sollte allzu viel und sich total verrückt macht wegen irgendwas und den Zeiten und den Kilometern Durchschnitten und dies und das so. Wir sind alles keine Maschinen, wir machen das zu unserem Fun und zu unserem Freizeitausgleich, vielleicht auch noch ein bisschen für unsere mentale Gesundheit stellenweise. Aber wir leben davon nicht. Also die, die den Podcast anhören, ich bin mir sicher, dass hier keine Profis zuhören. Wenn doch, dann meldet euch und berichtet gerne anderweitig, wie ihr das so seht. Also das Leben nicht zu vergessen, dazu zählt auch mal, wer sowieso gerne mal Alkohol trinkt, auch da mal ein Gläschen zu trinken. Ich hatte jetzt auch eine Freundin hier zu Besuch, ich habe fast jeden Tag was getrunken. So what? Es ist nicht so dramatisch. Dann stelle ich das wieder ein die Woche drauf und dann, wenn ich wieder Bock habe, trinke ich halt mal ein Glas Weißwein. Und man merkt da halt irgendwie selber, es muss ja nicht die Pulle auf einmal sein, sondern da ein Gläschen Genuss, weil das Wetter, die Stimmung passt. Also da kastei ich mich ja überhaupt gar nicht mehr. Auch mit der Ernährung nicht. Also wenn die Chips sein müssen, so wie gestern habe ich ja Bock auf Chips gehabt, dann esse ich halt ein paar Chips und mal mehr Schokolade, mal weniger. Ich gucke, dass meine Grundernährung irgendwie stimmt und aus frisch gekochten Sachen besteht, was sie auch isst. Und das Drumherum, ich genieße mein Leben einfach. Und wenn ich Bock auf Eis habe, esse ich ein Eis. Und wenn ich Lust auf das habe, dann esse ich das. Und eben auch genau, dass man so ein bisschen schaut, das Leben nicht zu vergessen. Ja, das Laufen ist unser Lifestyle im besten, aber es ist nicht unser Job. So, damit schließe ich jetzt diese Folge. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Denkt dran, auch mal bei Sporthunger vorbeizuschauen. Die Jungs haben wirklich eine sehr inspirierende Geschichte. Hinterlasst auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder gebt eine Bewertung auch auf Spotify ab. Wenn ihr sonst irgendwelche Ideen für Themen habt, lasst mich gerne wissen. Ihr wisst, wo ihr mich erreichen könnt. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Run happy and be happy, eure Anna.